Für mich ist das Auge das faszinierendste Sinnesorgan, was wir haben. An der ganzen Komplexität und die Verknüpfung mit dem Gehirn und wie, was da alles drinsteckt in dem Auge. Millionen von Stäbchen und Zapfen, die uns hell und dunkel und die Farben sehen lassen. Und dann entsteht ein Bild in uns, das seitenverkehrt und auf dem Kopf steht. Und im Gehirn wird es dann erst verarbeitet, dass wir es wieder richtig rumsehen. Ein hochkomplizierter Prozess, den ich euch jetzt hier nicht erklären werde und auch ehrlich gesagt nicht so richtig erklären kann. Ich hatte das mal in der Schule, aber sowas merkt man sich nicht. Sowas muss man nachlesen oder vorlesen. Aber es ist schon faszinierend, was alles nötig ist, damit ich sehen kann. Und wenn man sich dann vorstellt, dass es Tiere gibt, die können noch viel besser, noch viel schärfer sehen. Und die können sogar nachts sehen. Und dann gibt es Tiere, die können nicht nur nach vorn sehen, die können gleichzeitig rundum gucken, mit einem Auge. Obwohl der Mensch als die Krone der Schöpfung bezeichnet wird, gibt es da noch viel andere Qualitäten. Heute ist es uns möglich, das alles nachzubauen. Da braucht man eine Kamera, einen Bildschirm und ein Steuergerät. Wir haben zum Beispiel so ein Auge da hinten an der Wand hängen. Da können auch die, die drüben sitzen, uns hier sehen, obwohl sie mit ihren Augen nicht durch die Wand und auch nicht um die Ecke gucken können. Das ist technisch möglich, aber der Mensch schafft es nicht, das Auge organisch nachzubauen. Sowas muss wachsen, sowas wächst, wenn ein Kind wächst und alles gebildet wird im Mutterleib, wird auch das Auge angelegt. Und ich glaube, dass es unmöglich ist, sowas nachzubauen. Genauso wie es unmöglich ist, wenn ich jetzt alle Bestandteile, technischen Bestandteile einer Kamera in eine Schachtel verpacke und sie kräftig schüttel und eine Weile warte, wird nie eine Kamera daraus entstehen. Und genauso unmöglich ist es, dass ich die Komplexität eines Auges selbst herausbildet. Wenn man eine Weile drüber nachdenkt und sich wirklich damit beschäftigt, wie alles abläuft und wie alles beschaffen ist, kann es nicht sein, dass sowas zufällig entsteht. Es ist einfach unmöglich. Es muss hinter einem Bauplan auch ein Baumeister und eine höhere Intelligenz stecken. Du kannst dankbar sein, wenn du sehen kannst. 39 Millionen Menschen auf dieser Welt können absolut gar nichts sehen. Und ich glaube, so mancher von uns könnte auch ohne moderne Augenmedizin nichts sehen oder vielleicht ohne Sehhilfe auch hier vorn gar nichts so richtig scharf erkennen. In unserem Monatslied vom August, da besingen wir 10.000 Gründe, die wir haben, dass wir Gott loben können. Und 10.000 ist ziemlich viel. Wenn du 13 Jahre und 8 Monate alt bist und jeden Morgen aufstehst, die Augen aufmachst und es wird hell und du siehst die Dinge um dich herum und abends wieder ins Bett gehst und kannst die Augen schließen und hast vielleicht noch die Bilder des Tages im Kopf, dann sind das 10.000 Gründe. Und 13 Jahre und 8 Monate sind eigentlich die meisten hier, fast alle. Deswegen wollen wir das Lied jetzt noch zusammen singen. 10.000 Gründe, Gott zu loben, das Lied 317.
Den König an, sing
In der Bibel können wir von einem Menschen lesen, der das nicht konnte, der nicht früh die Augen aufgemacht hat und Gott loben konnte, dass er etwas sieht, der vollkommen blind war und das schon seit seiner Geburt. Wir wollen diesen Text lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 9. Johannes 9 ab Vers 1. Ich lese aus der NEÜ. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten ihn seine Jünger neugierig, wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Doch solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er auf die Erde, vermischte sie mit seinem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Geh zum Teich Siloa, befahl er ihm, und wasch dir das Gesicht. Siloa bedeutet Gesandter. Der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Soweit erstmal. Nur einen kurzen Augenblick war die Begegnung lang dieses Mannes mit Jesus hier. Jesus war auch unterwegs, hier im Vorbeigehen steht hier. Jesus war mit seinen Jüngern in Jerusalem und kam gerade aus dem Tempel, wo er ja im Prinzip rausgeschmissen wurde, wegen dem, was Jesus im Tempel dort gesagt hat. Und sie trafen einen Menschen, der seit seiner Geburt an blind war. Jesus wusste das. Einen Menschen, der noch nie in seinem Leben gesehen hatte. Und es ist keine zufällige Begegnung, die Jesus hier mit dem Mann hat. Bei Gott gibt's keine Zufälle. Jesus war gerade im Tempel und hatte von sich gesagt, dass er das Licht der Welt ist und wer ihm nachfolgt, nicht in Finsternis umherirren wird, sondern das Licht hat, das zum ewigen Leben führt. Das ist im Kapitel vorher in Vers 12. Und diesen Anspruch, den Jesus an sich hat oder den Jesus den Menschen hier gesagt hat, den demonstriert er öffentlich in diesem Wunder. Das, wo er vorher aus dem Tempel rausgeschmissen wurde, das beweist er nun ganz praktisch, ganz sichtbar. Was es bedeutet, in der Zeit damals, in dieser Gesellschaft, ohne ein Sozialsystem und ohne Alltagshilfen für Blinde, wie wir sie heute kennen, zu leben, das können wir uns, glaube ich, nicht ausdenken. Ein Leben lang auf Hilfe angewiesen sein, eine zusätzliche Belastung der Familie, wo eigentlich jedes Einkommen zählt und jedes Einkommen wichtig war zum Überleben, keine Bildungsmöglichkeit, nie lesen und schreiben zu können, auf Spenden angewiesen zu sein, so gut wie keine Teilnahme am öffentlichen, gesellschaftlichen Leben, keine Chance, keine Hoffnung auf Heilung. Und ob diese Lebensumstände nicht schon schwer genug wären, war es auch noch so, dass Krankheit damals auf ein Fehlverhalten zurückgeführt wurde, auf Sünde, auf schlechte Taten oder irgendeine Sache, die zwischen dem Menschen und Gott nicht in Ordnung war und Gott dafür den Menschen bestrafte, entweder mit einer Krankheit oder mit irgendetwas anderem, dass es ihm nicht gut geht. Damals war jeder selbst dafür verantwortlich, wie es ihm geht. So war die Meinung. Jeder hatte selbst Schuld an seiner Krankheit, seiner Behinderung oder seinem Unfall vielleicht. Und je kränker ein Mensch war, je schlechter es ihm ging, desto mehr meinten ihn die anderen, weil sie meinten, dann ist er also ein besonders schlechter Mensch. Und aus diesem Verständnis heraus, welches auch die Jünger offenbar hatten, fragten sie Jesus diese Frage: Wer hat denn nun gesündigt? Er oder vielleicht seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Das heißt, die Jünger hatten diese Sicht auch übernommen oder es gab keine andere Erklärung oder eben Lehre für Krankheit. Das muss eine Strafe Gottes sein. Sie konnten sich das aber nicht erklären, wie das geht, dass jemand blind geboren wird. Das heißt, er hätte ja schon vor der Geburt sündigen müssen, wie auch immer, oder eben die Eltern sind schuld. Ein falsches Gottesbild. Es ist ein falsches Gottesbild, dass sich Menschen die Gnade und die Liebe Gottes verdienen müssen und dass Gott so austeilt, Gutes für Gutes und Schlechtes für Böses. Aus der eigenen Geschichte des Volkes Israels wussten sie zwar, dass der Segen Gottes eng mit dem Gehorsam des Volkes verknüpft war. Aber Gott ist darauf nicht festgenagelt. Gott ist darauf auf sein Wirken am einzelnen Menschen nicht festzulegen. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo Gott tatsächlich durch Krankheit straft, zum Nachdenken bringt. Es gibt da diese Krankheit im Alten Testament, die wir an einigen Stellen lesen, vom Aussatz, wo Menschen eben diese Hautkrankheit oder diese Krankheit eben bekommen. Zum Beispiel als Miriam und Aaron gegen Mose redeten, dann bekamen sie sofort diese Krankheit. Und auch als der König Usia ein Opfer brachte, was im Prinzip gut war, was Gott angeordnet hatte, es ihm aber nicht zustand, das zu tun, bekam er diese Krankheit, die er ein Leben lang behielt, sofort. Und auch Hananias und Sapphira können wir in der Apostelgeschichte lesen, dass auf ihre Lüge sofort die Strafe folgte. Nicht in Form einer Krankheit, sondern dass sie sofort tot umfielen. Doch genauso oft lesen wir von dem Gegenteil in der Bibel. Wir lesen von Hiob, dem so viel Schlechtes widerfuhr, der alles verloren hatte, zum Schluss auch schwer krank wurde, obwohl ausdrücklich drin in der Bibel steht, dass er nichts getan hat, dass es nicht auf eine Sünde zurückzuführen ist, so wie es ihm seine Freunde sagen, überleg doch mal, da muss doch was sein. Es war ein Stück eine Prüfung, die Gott zuließ an Hiob. Und auch Asaf fragt im Psalm 73 Gott, warum es dem Gottlosen besser geht als dem, der Gott vertraut. Und wir wissen es auch heute, finden die Situation auch heute und sehen, dass Gott nicht den Unterschied macht zwischen denjenigen, die sich bemühen, Gottes Wort und seinen Willen zu tun und zu halten, und denen, denen Gott vollkommen egal ist. Es ist nicht automatisch so, dass die, die an Jesus glauben, besser dran sind als die, die nicht an Jesus glauben. Wir sind genauso betroffen von Krankheit, von Einsamkeit, von Gewalt. Wir kennen den Gedanken, wenn es mir doch nur so gut gehen würde wie dem und dem. Wir kennen finanzielle Not, Unzufriedenheit mit uns und unseren Lebensumständen. Wir wissen, was Enttäuschung ist, dass wir von etwas oder jemandem enttäuscht wurden. Und dann kommt schnell diese Frage, wenn man dieses Bild hat, warum ist Gott ungerecht zu mir? Was habe ich denn getan, dass es mir so geht? Diese Frage kommt, wenn ich versuchen möchte, diesen Maßstab anzusetzen, dass, wenn ich gut bin, auch Gott gut zu mir ist und mir nur Gutes schenkt. Glück, Gesundheit und Wohlergehen ist nicht abhängig, ob ich ein guter Mensch bin und an Jesus glaube. Und meine Lebensumstände spiegeln nicht meine Beziehung zu Gott wider. Dazu finden wir genug Beispiele in der Bibel. Und es ist auch falsch, von den äußeren Lebensumständen eines Menschen auf den Zustand seines Herzens zu schließen oder seines Lebens zu schließen, so wie es die Jünger hier bei dem blinden Mann getan hatten. Wir sehen, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an und seine Wege sind nicht unsere Wege. In dieser Frage, die die Jünger hier Jesus stellten, wer hat gesündigt? Da waren die Jünger die Blinden. Die waren Blinden. Und ich frage mich, gibt's Dinge, wo ich vielleicht ebenso blind bin, wo ich eingefahrene Denkweisen habe oder vielleicht Dinge tue aus Tradition, einfach weil es schon immer so war und nicht darüber nachgedacht habe? Gibt es Sachen in meinem Glaubensleben, wo ich betriebsblind geworden bin? Eine Ansicht, dass Krankheit Strafe für Sünde ist, die ist auch heute in vielen Völkern und Religionen dieser Welt noch verbreitet. Dass Dinge, die einem Menschen geschehen, schlechte Dinge, auf einen Gott oder Götter bezogen werden, welche man dann immer wieder gnädig stimmen muss. Da geht man zum Medizinmann oder es gibt Rituale oder ein Opfer und dann muss das wieder besser werden. Und wenn das nicht besser wird, dann hat man noch irgendwas falsch gemacht. Das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist nicht der Gott Israels. Und ich glaube, gerade dort, in solchen Ländern und Völkern, kann medizinische Hilfe das größte Zeugnis für Jesus sein. Wir wissen um das Krankenhaus in Besa in Tansania, wo das gelebt wird. Oder auch in Uganda, wo Martin jetzt ist. Oder auch in, gerade wenn es um Blindheit geht, in Krankenhäusern in Afrika, wo gespendet wird, dass Menschen durch eine Operation wieder sehen werden und ihnen dann damit aber auch das Evangelium gesagt und erklärt wird, dass sie nicht nur visuell wieder offene Augen haben, sondern dass ihnen auch die Augen des Herzens geöffnet werden. Jesus, wie kann es sein, dass jemand blind geboren wird? Er konnte doch noch gar nicht sündigen. Also haben die Eltern Schuld und nun geraten auch noch die Eltern ins Zwielicht der Gesellschaft. Und Jesus sagt ja ganz klar, dass es einen anderen Grund für den Zustand des Mannes gibt. Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern. Niemand hat Schuld an der Blindheit des Mannes. Er ist blind, damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Hat der Blinde das gehört, diesen Satz? Wenn wir darüber nachdenken, ist es eine Zumutung, dass Gott einen Menschen sein ganzes bisheriges Leben blind sein lässt, nur damit er geheilt wird zu diesem Moment, dass die Macht Gottes demonstriert wird? Vielleicht hat sich der Mann auch sein Leben lang schon gefragt, warum er diese Krankheit hat, warum er blind ist. Und hat keine Antwort gefunden. Und nun hört er das. Ist es da nicht nur gerechtfertigt, dass sich ein Stück Ärger und Wut über Gott breit macht, dass Gott nun Schuld hat, dass die schönste Zeit des Lebens verpasst wurde, dass er seiner Jugend beraubt wurde? Wir lesen davon kein Wort. Es geht auch hier in der Geschichte nicht um die Frage der Schuld, sondern es geht um Vertrauen. Im Falle dieses Mannes war das Werk Gottes, dass er augenblicklich geheilt wurde, das Entscheidende. Werke können oft anders aussehen. Die Werke Gottes können oft anders aussehen als hier, dass jemand von einer schweren Krankheit geheilt wird, so wie der Mann hier. Vielleicht ist das Werk Gottes auch einfach, dass jemand eine Krankheit, eine Behinderung oder eine andere schwierige Lebenssituation oder einen Schicksalsschlag mit der Kraft Gottes tragen und ertragen kann. Ihm zur Ehre und anderen zum Zeugnis. Das Schöne hier ist, Jesus macht diesen Mann gesund. Wir lesen es ab Vers 6, wie das funktioniert. Ich habe hier mal was mitgebracht. Das ist ein bisschen Dreck. Jetzt bräuchte ich einen Freiwilligen. Schön, dass sich niemand meldet. Hätten wir den Text jetzt vorher nicht gelesen, hätte sich vielleicht jemand gemeldet. Aber ich stelle das mal lieber hier rüber. Es scheint schon etwas eigenartig oder wir würden vielleicht auch sagen, eklig zu sein. Und ich meine, vielleicht ist es gut, dass der Blinde nicht gesehen hat, was Jesus macht. Und hätte Jesus ihm gesagt, was gleich passiert, hätte er sich vielleicht auch dagegen gewehrt, dass das gemacht wird mit ihm. Gab es nicht noch eine andere Möglichkeit, so ein kraftvolles Gebet oder eine Zeremonie oder eine Beschwörung? Doch, sicher. Jesus hätte auch einfach mit dem Finger schnipsen können und der Blinde hätte wieder gesehen. Aber ich finde das Schöne, wenn wir lesen, wie Jesus spricht und handelt, dass Jesus Zeichen benutzt, die den Menschen verstehen. Ein Zeichen, was der Blinde versteht. Und auch die, die zusehen. Jesus nimmt Staub der Erde, Dreck. Staub, aus dem wir bestehen, weil wir wieder zu Staub werden, wenn wir nicht mehr sind. Und der Blinde, der merkt was von einer zeichenhaften Sache, die Jesus da gemacht hätte, mit vielleicht ausgestreckten Armen und irgendwelchen Bewegungen. Der Blinde hätte nichts gesehen. Aber das, was Jesus hier tut, das merkt er, das spürt er. Und zwar genau an der Stelle, wo es schmerzt. Und Staub und Spucke und Wasser, die haben nun mal eigentlich keine heilende Wirkung, wie jetzt, wenn man sich eine Salbe oder einen Augentropfen in die Augen macht. Und man kann das erklären, dass das antibakteriell ist und irgendwie wirkt. Keine Spur von diesen Arzneimitteln. Es geht eigentlich nicht. Was heilt ihn dann also, den blinden Mann? Ihn heilt, dass er geht, dass er losgeht, sich zu waschen, dass er vertraut, dass er Jesus blind vertraut. Sein Glaube heilt ihn. Er bekommt einen Auftrag, er soll sich jetzt den Dreck im Gesicht wieder abwaschen. Und das war ein Stück. Wenn er sich im Bereich des Tempels aufhielt, der Teich Siloah ist hier ganz links dort in der Ecke, in der Unterstadt. Das heißt, der Blinde hatte auch ein Stück Weg zurückzulegen, so wie er jetzt war, so wie er jetzt aussah. Er muss mit dem dreckigen Gesicht durch die halbe Stadt zu dem Teich und soll sich dort waschen. Er muss vorbei an Menschen. Vielleicht haben ihn auch manche gesehen und haben ihn ausgelacht. Wie sieht der denn aus? Und ich dachte mir, kann auch sein, dass wir manchmal ausgelacht werden, wenn wir auf Jesus vertrauen. Aber es lohnt sich. Der Mann wäscht sich das Gesicht und er vertraut Jesus. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein für den Mann, als er es abwäscht und die Augen aufmacht und sieht? Das allererste Mal wird's hell. Das allererste Mal sieht er die Sonne, sieht er Wasser. Er sieht vielleicht sein Gesicht, was sich im Wasser spiegelt. Er sieht sich selbst das erste Mal, wie er aussieht. Er sieht die anderen Menschen. Er dreht sich um, sieht die Stufen, die er herabgekommen war. Und vielleicht wird's auch eine ganze Zeit gedauert haben, bis er wieder zurück war. Steht nicht hier. Aber ich kann mir vorstellen, dass man sich ja erstmal alles angucken muss. Die Stadt und den Weg, den er jetzt zurückgeht und die Geschäfte, an denen vorbeikommt, die Menschen, das, was er sonst nur gehört hat. Ich weiß noch, als ich im Dezember 1989 das erste Mal einen Supermarkt im Westen betrat und mir auch erstmal alles angucken musste. Und ich weiß nicht mehr, wie lange ich staunend vor dem riesigen Süßwarenregal stand. Weiß auch nicht mehr, welcher Supermarkt das war. Aber ich habe mir damals auch alles ganz genau angesehen. Manches kannte ich aus der Werbung. Und ich war überwältigt von der erdrückenden Fülle und den vielen bunten Verpackungen. Im Konsum zu Hause war das Regal eher übersichtlich. Manchmal war es sogar auch leer. Aber ich bin heute froh, dass ich diesen Unterschied erlebt und auch verinnerlicht habe. Und auch wenn ich dadurch ein paar Jahre meiner Kindheit auf Toffifee und Haribo verzichten musste, ich habe das alles nachgeholt. Aber ich hatte mich richtig satt gesehen. Und ich kann mir vorstellen, der geheilte Mann, der hat das wahrscheinlich auch gemacht. Erstmal alle Eindrücke mit den Augen aufsaugen. Aber natürlich wollte er dann wieder nach Hause zu seinen Eltern, zu den Menschen, die er auch kannte, und wollte ihnen das sagen und zeigen, ich kann sehen. Er war gespannt, das erste Mal seine Eltern wirklich zu sehen und von dem Wunder zu berichten. Für ihn beginnt ein neues Leben, eine neue Chance. Der großen Freude aber, als er zu Hause wieder ankommt, da folgt schon wieder die nächste religiöse und gesellschaftliche Schwierigkeit. Ich möchte das kurz erzählen, was in den weiteren Versen dann steht und passiert ist. Er kam nach Hause, die Nachbarn erkannten ihn und waren ein Stück entsetzt darüber, dass der jetzt auf einmal wieder sehen kann. Manche meinten, er hat einen Doppelgänger, das ist gar nicht der. Und die ihn genauer kannten, wussten doch, es ist der. Und sie fragten ihn, wie das passiert ist. Und er erzählt ihm die ganze Geschichte von Jesus, von dem Dreck im Gesicht, vom Abwaschen. Sie bringen ihn zu den Pharisäern und sagen, guckt euch das an, was hier passiert ist, was dieser Mann erlebt hat und der Mann, der sowas getan hat. Und die Reaktion der Pharisäer war, dass sie im Prinzip nicht gestaunt haben über das, was passiert ist, sondern erstmal furchtbar empört waren, dass jemand zum Sabbat, an dem es streng verboten ist, zu arbeiten und zu heilen, dass jemand das am Sabbat tut. Das unfassbare Wunder, das war Nebensache. Für sie war nur wichtig, was sie sehen wollten. Im Buch Jesaja, im Alten Testament, was diese Menschen ganz genau kannten, da steht schon drin von diesem Jesus, vom Messias, dass er die Augen der Blinden öffnen wird. Und das hat er hier ja wortwörtlich getan. Sie meinen, es ist ein Trick, irgendjemand lügt. Sie befragen ihn, den Geheilten und auch die Eltern. Und die Eltern sagen, ja, das ist unser Sohn, der ist blind geboren und jetzt kann er sehen. Aber sie positionieren sich nicht zu Jesus. Vielleicht auch aus Angst vor Konsequenzen, dass sie dann aus der Synagoge ausgeschlossen werden, denn das hatten die Pharisäer angedroht, wer sich zu diesem Jesus bekennt, wird ausgeschlossen. Zwei Menschen im Kreuzverhör. Und auch ich habe mich gefragt, ob wir uns manchmal mit diesen beiden Menschen, mit dem Sohn und mit den Eltern, identifizieren können. Mit dem Sohn, dem niemand glaubt. Und deswegen hört man vielleicht auf, von Jesus zu reden. Oder mit den Eltern, die Angst haben. Und deshalb fängt man vielleicht gar nicht erst an, über Jesus zu reden. Bitte, Herr, schenke uns Mut, dich und dein Tun zu bezeugen. Auch wenn uns vieles nicht leicht fällt und vielleicht auch viele nicht glauben. Das Ergebnis war, dass der Ex-Blinde, der Geheilte, aus der Synagoge hinausgeworfen wurde. Er hat nichts getan. Er hat das bezeugt, was Jesus an ihm getan hat. Aber was nicht sein durfte, konnte, durfte nicht sein. Und sie warfen ihn aus der Synagoge heraus. Im Prinzip hat er mehr Ärger gehabt als vorher, würde man meinen. Ich lese ab Vers 35. Jesus hörte von seinem Hinauswurf und suchte ihn auf. Glaubst du an den Menschensohn? Fragte er. Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich ihm gehören. Er steht vor dir und spricht mit dir, sagte Jesus. Herr, ich gehöre dir, rief da der Geheilte. Ich glaube. Da sagte Jesus, ich bin in die Welt gekommen, um solchen, die nicht sehen können, zum Sehen zu bringen und denen, die sich für sehend halten, zu zeigen, dass sie blind sind. Der blinde Mann bekommt mehr als sein Augenlicht. Er bekommt das Licht, das zum ewigen Leben führt, wie Jesus vorher schon gesagt hatte. Die angeborene Blindheit dieses Mannes zeigt eigentlich auch ein Stück seine Aussichtslosigkeit. Es gibt keine Hoffnung, dass das wieder gut wird. Der Zustand des Menschen von Geburt an, das ist so. Wenn jemand jetzt vielleicht an irgendwas erkrankt, würde man sagen, das hat vorher funktioniert, vielleicht geht das auch wieder weg. Der Zustand von Geburt an blind zu sein, macht hoffnungslos. Ein Zustand, den alle Menschen, dem allen Menschen verfallen sind, nicht im Blindsein, sondern von Geburt an getrennt zu sein von Gott, ohne Aussicht, selbst etwas ändern zu können. zwei Arten der Blindheit haben wir gesehen, die körperliche und die geistliche. Der eine sah mit den Augen nichts, die anderen sahen mit dem Herzen nichts. Und ich frage mich, wer ist hier in der Geschichte in Wahrheit der Blinde? Der Blinde kann sehen, was die Pharisäer nicht sehen wollten. Bist du auch blind und verschließt die Augen davor, was deiner Meinung nach nicht sein kann? Jesus will dir die Augen öffnen, aber dazu musst du, wie der Blinde, ihm blind vertrauen. Das kann ich nicht. Legst du dich unter dein Auto, wenn du es vom TÜV abgeholt hast und kontrollierst, ob es richtig kontrolliert wurde? Oder steigst du ein und fährst los und vertraust? Wenn du das kannst, warum nicht Jesus? Und wenn du siehst und schon Augenzeuge geworden bist, dann will ich dir Mut machen, das, was du siehst und Jesus dir gezeigt hat, auch weiter zu sagen und zu bezeugen. Vielleicht bist du der Einzige in deinem Umfeld, der sehen kann. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber, wie jetzt gerade gelesen und gehört, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Amen.